Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Martin Oswald, Arzt aus Augsburg, ein Chirurg mit eigener Praxis, Spezialist für Venen- und Darmerkrankungen. Heute Vormittag ist er hier. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wie sitzt sich's, Herr Oswald, gerade aktuell?
Relativ natürlich.
Ja, natürlich heißt?
Ich sitze auf einem Hilfsmittel, das ist so ähnlich wie der Boden.
Aha.
Es ist flach, es ist hart.
Ein Hocker.
Ein Hocker, der mich auf die richtige Position zum Mikrofon bringt.
Ungepolstert?
Ungepolstert.
Und Sie im Schneidersitz?
Ich im Schneidersitz.
Warum?
Weil ich glaube, dass das eine natürliche Haltung des Menschen ist.
Und ich sitze jetzt Ihnen gegenüber in so ziemlich der unnatürlichsten Haltung, die man seinem Körper zumuten kann?
Nun, das sind gewisse Teile, die sich selbst halten. Das ist vielleicht noch der Oberkörper, aber Aha. Der untere Hälfte ihres Körpers hält sich nicht selbst, sondern sie wird gehalten durch ihr Hilfsmittel, das sie seit früher Kindheit benutzen.
Könnte ich sozusagen dieses Blöde, was ich dem Körper zumute, dadurch abmildern, dass ich ab und zu aufstehe?
Das könnte man meinen, aber und selbstverständlich ist es dann ein Entzug des Giftes, aber das Aufstehen ist kein Ausgleich, sondern ist ein weniger Gift.
Sagen Sie, ist es eigentlich dann wenigstens von Vorteil, wenn ich halbwegs aufrecht sitze, so wie ich es jetzt tue, besser als würde ich da mich in diese Lehne reinlümmeln?
So, ja, so erscheint es, aber Sie fragen mich jetzt, wie Sie es besser machen sollten. Ich hätte eine gute andere Frage. Warum sitzen Sie überhaupt auf diesem Stuhl?
Weil ich mein Leben lang, also nicht auf diesem Stuhl, aber mein Leben lang eigentlich gesessen bin. Also ändert natürlich nichts daran, dass ich ab und zu auch laufe und stehe und in der Nacht liege.
Also Sie suchen praktisch als Stuhlsitzer einen Ausweg, um Ihr falsches Verhalten zu rechtfertigen, indem Sie mich fragen, warum ich das anders mache.
Also bisher, bis zu dieser Sendung, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich rundum mich falsch verhalte und einen Rechtfertigungsdruck hatte ich schon gar nicht.
So ging es mir natürlich früher auch. Ich war auch ein Mensch wie Sie. Ich saß auf dem Stuhl und dachte, alles ist in Ordnung. Und ich dachte, mein Körper sei das Falsche, wenn er mir dann Zeichen gab, dass jetzt was nicht mehr stimmt.
Was waren das für Zeichen damals?
Ich bekam Rückenschmerzen zum Beispiel.
Wie viele Menschen?
Wie viele Menschen, wie es halt bei uns fast eine Volkskrankheit ist. Das nennt man eine Volkskrankheit. Also das deutsche oder das europäische oder das westlich lebende, stuhlsitzende Volk hat diese Veränderung
und diese Krankheit. Sie waren sicher, dass die Rückenschmerzen vom Sitzen kommen?
Das war ich nicht.
Nicht?
Nein, ich kam erst mit der Zeit drauf.
Wie sind Sie drauf gekommen?
Ich kam drauf, weil ich eben ein anderes Leben führe als viele andere Menschen und ich hatte das Glück, ich hatte viel Glück, um darauf zu kommen. Das eine Glück ist das, dass ich mit dem menschlichen Körper beruflich zu tun habe.
Mhm.
Und sehe, dass sich dieser Körper verändern kann, zum Beispiel als Chirurg. Aha. Ich kann ihn aufschneiden und er heilt. Und dieses Erlebnis haben wenige andere Menschen außer mir.
Aha. Martin Oswald, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Arzt aus Augsburg mit eigener Praxis, ein Mann, der nach wie vor operiert. Was operieren Sie im Regelfall?
Krampfadern und Hämorrhoiden.
Krampfadern und Hämorrhoiden. Mhm. Was ist einfacher zu operieren?
Grundsätzlich ist nichts einfach, was man operiert, aber wenn man es dann kann, dann ist beides einfach.
Muss man ab einem bestimmten Punkt oder sollte man ab einem bestimmten Punkt diese Sachen operieren?
Das ist eine Entscheidung des Arztes nicht, sondern es ist eine Entscheidung des Patienten. Wenn der Patient ausreichend leidet unter den Dingen, dann ist es für mich die Indikation zu operieren, vorher nicht.
Wer leidet mehr, Frauen oder Männer?
Tja, das im Alltag wissen wir, dass die Männer schon unter Schnupfen leiden oder wir nennen das dann so, aber ich glaube, da gibt es keinen Unterschied.
Gibt es da keine Unterschiede?
Nein.
Ist die Bereitschaft, sich operieren zu lassen, größer geworden, auch deshalb, weil das Schönheitsideal beispielsweise eine andere Rolle spielt als früher?
Das ist ganz sicher so.
Ja.
Bei beiden Geschlechtern.
Wir wollten darüber reden, welches Schlüsselerlebnis Sie hatten damals in Afrika, als Sie dieses Naturvolk in Äthiopien besucht haben. Was ist das für ein Naturvolk?
Also das ist nicht nur ein Volk, sondern es gibt mehrere Völker im Süden von Äthiopien, im Omo-Gebiet, wo mehrere Stämme leben. Und diese Menschen leben halt noch sehr naturverbunden, teilweise nackt mit ihren Viehherden, die Männer. Und es war kein Erlebnis, das zufällig entstand, sondern es war eine kleine Expedition, die ich dorthin unternommen hatte. Mhm. Ich wollte beweisen, dass der Enddarm dieser Menschen endoskopisch anders aussieht als der unserer europäisch zivilisierten Menschen. Deswegen habe ich mich ausgerüstet und habe alle endoskopischen Materialien mitgenommen und habe in einer Ein-Mann-Expedition es geschafft, Menschen zu untersuchen, die überhaupt keinen Kontakt mit der Medizin haben und für die das sehr ungewöhnlich ist, wenn man sie hinten untersucht mit Instrumenten.
Und die haben das mit sich machen lassen?
Das haben die mit sich machen lassen.
Unter welchen Versprechen? Oder unter welchen Geschenken?
Eigentlich war das, also Versprechen gab es nur, dass sie wieder zurückgebracht werden in ihr Dorf. Und das Geschenk, das jeder von diesen Menschen erhielt, war dann ein Streifen Schmerztabletten. Aha. Mehr wollten die nicht und waren schon zufrieden. Also es war alles sehr abenteuerlich, aber sie wollten wissen, was da rauskam. Bei dieser Untersuchung wollte ich etwas beweisen und der Beweis glückte nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich bekam Menschen in meine Hände. Ich konnte Menschen anfassen, wie ich sie zuvor in meinem Leben noch nie in meinen Händen hatte. Und ich bin eben Chirurg und habe da Empfindungen, die ein gewisses Gefühl mir vermitteln.
Und deren Muskulatur beispielsweise hat sich komplett anders angefühlt als die Muskulatur der Patienten in Augsburg?
Ganz genau. Und wenn wir schon beim Enddarm sind, das ist ein bisschen anders als bei Krampfadern. Beim Enddarm kommt man in den Körper hinein mit dem Finger und untersucht dort Strukturen und eben bekommt er auch in seinem eigenen Kopf eine gewisse Vorstellung, was da innen dann drin ist. Man sieht es ja nicht zunächst, man spürt es. Und dort spürte ich einfach Stabilität, Lebendigkeit, unglaubliche Richtigkeit. Selbst bei Frauen, die neun Kinder hatten, gab es keine Veränderungen.
Und diese Menschen, die Sie damals untersucht haben, sitzen nicht. Ihre Konsequenz aus diesem Besuch, ich mache es auch so. Sie waren im Übrigen nicht nur einmal in Äthiopien war bei diesem Naturvolk, sondern, Herr Oswald, insgesamt 10-mal?
10-mal, genau.
Weil Sie so beeindruckt waren von dem, also von den Menschen, klar, und von dem, was Ihnen diese Menschen dann auch vermittelt und gespiegelt haben?
Richtig, ich bin richtig süchtig geworden und immer wieder, wenn ich aufgetankt hatte und es verschwand dann im Laufe eines Jahres wieder in der Tätigkeit, in dem hiesigen Leben, dachte ich immer, ich habe mich wohl doch getäuscht, es gibt gar nicht so gesunde Sachen. Also fuhr ich wieder hin und habe wieder aufgetankt.
Also Sie haben festgestellt, diese Menschen dort haben keine klassischen Zivilisationskrankheiten. Um nochmal auf Ihr Spezialgebiet zu kommen, keine Hämorrhoiden?
Sie haben keine Hämorrhoiden.
Keine Krampfadern?
Keine Krampfadern.
Was haben Sie noch nicht?
Sie haben kein Rektumkarzinom, kein Kolonkarzinom, kein Prostatakarzinom. Sie haben keinen hohen Blutdruck. Sie haben keine Geburtshindernisse bei der Entbindung von Kindern. Mhm. Sie brauchen also keine Gynäkologen. Sie brauchen keine Neurologen. Sie brauchen mich zum Beispiel. Also ich würde sagen, Sie brauchen einfach die westliche Medizin einfach nicht.
Dann haben Sie sich vermutlich irgendwann die sehr zentrale Frage gestellt, was das alles nicht nur mit unseren Lebensgewohnheiten zu tun hat, sondern auch mit dem Sitzen. Korrekt?
Korrekt, aber vielleicht zum Verständnis nochmal zu sagen, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der solche Gedanken schon hatte. Es gab von mir auch schon Leute, die einen Unterschied zwischen der westlichen Zivilisation und anderen Regionen der Erde festgestellt haben. Sogar gab es noch vor 20 Jahren immer Hinweise bei wissenschaftlichen Abhandlungen über die Krampfadern, dass das in unseren westlichen Industrieländern so häufig stattfindet. Also da wurde ich immer ein bisschen darauf hingewiesen. Ja. Aber jetzt habe ich den Faden und ich.
Die Frage, warum das Sitzen eigentlich so schädlich ist.
Genau, also andere Kollegen der Medizin dachten manchmal, diese Unterschiede der Krankheiten entstehen durch falsche Ernährung. Man dachte, es sei zum Beispiel die belaststoffreiche Ernährung, aber schließlich widersprachen sich immer wieder die Aussagen und die Dinge. Und ich kam schon drauf, dass es eine anatomische Veränderung im Körper stattfinden muss, um dann letztlich diese Krankheiten und Funktionsveränderungen zu verursachen. Das Sitzen auf dem Stuhl verändert den menschlichen Körper dadurch, dass es seine Haltung verändert. Er muss sich nicht mehr selbst halten gegen die Schwerkraft der Erde. Und es kommt im Laufe von Jahren, und das ist ja das Schlimme an der Geschichte, es dauert sehr, sehr lang, bis diese Veränderungen stattfinden. Und dann schiebt man es oft auf das Alter, was aber das falsche Leben war. Also es kommt zu statischen Veränderungen innerhalb des Körpers, die Körperteile zueinander stimmen nicht mehr. Es kommt zu Funktionsverlusten. Und das ist letztlich der Hintergrund für die Entstehung von diesen Krankheiten.
Und irgendwann zeigt der Körper ja auch erste Symptome. Um es nochmal zu sagen, in Ihrem Fall war es so, dass Sie irgendwann mit dem Sitzen und nach dem Sitzen Rückenschmerzen gekriegt haben.
Genau. Aber die Rückenschmerzen waren es noch nicht, die mir auf diese meine Veränderung des Lebens brachten, sondern es passierte dann, dass ich ausgerechnet in meinem eigenen Fachgebiet zum Patienten wurde. Ich bekam Hämorrhoidalbeschwerden und kam in die Zwickmühle, mich von jemand operieren zu lassen, der möglicherweise das noch schlechter kann als ich, von dem ich ja glaubte, dass ich es besonders gut tat. Ich kam in Not. Okay. Und nur die eigene Not führte dann zu meiner Veränderung.
Seit wann, Herr Oswald, sitzen Sie nicht mehr? Plus, minus?
20 Jahre.
20 Jahre. Mhm. Also alternativ muss man ja trotzdem sich irgendwie in dieser Welt verhalten. Die Situation jetzt im Studio, ich habe es eingangs der Sendung schon mal gesagt, wir haben so einen Hocker gefunden, der ungepolstert ist und auf dem sitzen jetzt im Schneidersitz. Sitzen Sie da bequem? Ist es angenehm?
Mittlerweile relativ, ja. Aber das war eine lange Zeit, bis es so weit kam, weil mein Körper eben verändert war durch Sitzen auf dem Stuhl vor dieser Wende.
Eine Alternative wäre auch zu knien, oder? Mit beiden Knien unten oder nur mit einem?
Sie sehen schon, Sie müssen überlegen, weil Sie das wahrscheinlich selten tun. Also selbstverständlich kann ein Mensch viele Haltungen auf der Erde, auf seinem Element einnehmen. Er kann knien, er kann hocken, was jetzt noch nicht Ihre erste Frage war, weil es Ihnen wahrscheinlich besonders schwer fällt, auf den beiden Füßen zu stehen, sich niederzulassen, ohne die Ferse vom Boden hochzuheben und einfach hinunter zu hocken. Ja. Das ist schon eine Haltung, die vielen Stuhlsitzern sehr schwer fällt. Also, auch mir manchmal noch ein bisschen.
Also wenn ich es mir gerade vorstelle, das Hocken und das Knien, das fängt dann irgendwie nach ein paar Minuten an, unangenehm zu werden, weil ich das Gefühl habe, irgendwelche Venen werden da abgedrückt.
Genau, Sie haben dann Gefühle, aber diese Gefühle kriegen Sie nicht von den Venen, sondern von Ihren Nerven. Aha. Ihre Nerven kommen dann in Konflikt mit einklemmenden Faszien, verhärteten Muskeln, die dann Spannungen aufbauen, die bei Ihnen eben so auftreten, weil Sie ein Stuhlsitzer sind. Der Mensch in der Natur hat dabei aber ein sehr selbstverständliches Wohlempfinden.
Wie kommt man eigentlich im Alltag zurecht? Also fahren Sie Auto?
Ich fahre Auto,
stehend, kniend, hockend?
Ja, das sehen schon, das kann der menschliche Körper nicht. Also ich sitze auf einer ähnlichen Situation wie jetzt hier im Studio. Ja. Ich habe eine flache Ebene mir geschaffen in meinem teuren schwäbischen Auto. Das ursprünglich
also ein Holzbrett.
Ein Holzbrett habe ich statt der Polsterung einbauen lassen. Ja.
Okay.
Und dann habe ich die Rückenlehne nach rückwärts gestellt, dass ich mich selbst aufrecht halten muss. Ich gebe dem Körper also Aufgaben, dass er sich wieder zurückentwickelt in die richtige Position, die er von Natur aus
hätte. Aber wenn da einer hinten drauf fährt, kriegen Sie ein fettes Schleudertrauma. Weil Sie sind nämlich abgeschützt.
Das Schleudertrauma entsteht eigentlich nur dadurch, dass Sie erstens schlaff in Ihrem Sitz drin hängen und dann plötzlich einen Schlag von hinten bekommen und die Lehne, sie stützt, während der Kopf nach hinten haut.
Ja, aber der Kopf haut ja jetzt komplett nach hinten, wenn Sie die Lehne nicht...
Wahrscheinlich würde der ganze Körper nach hinten rutschen irgendwie. Aber nun, es gibt so Dinge, es könnte mir mal was passieren. Ich gehe also ein kleines Risiko ein, dass etwas vielleicht einmal Schlimmes passiert, nehme mir aber das ganz sichere Fehlverhalten, dass ich mich dann während jeder Minute im Auto stützen lasse. Das macht ganz sicher die Schwäche in meinem Körper. Also ich nehme das Risiko in Kauf.
Okay, das müssen wir jetzt einfach so stehen lassen und können es auch medizinisch, wissenschaftlich nicht bis zum Ende diskutieren. Wie fahren Sie Zug?
Ich stehe oder ich hocke mich zwischen die Abteile in diesen Bereichen, wo niemand hin will. Finde also genügend Platz für den Versuch natürlich, mich zu halten.
Im Flieger?
Fliegen wird es immer enger, aber auch da kann ich mich praktisch in so einen Sitz hineinzwängen.
Es kommt noch was anderes bei Ihnen hinzu. Sie laufen seit vielen Jahren barfuß. Sind heute Vormittag auch vom Hotel hier ins Funkhaus barfuß gelaufen. Durch wie viele Scherben?
Hab keine erlebt.
Nicht?
Stuttgart ist sauber.
Ist Ihnen das schon passiert, dass Sie in Scherben reingetreten sind?
Ich laufe jetzt seit 8 Jahren, Sommer wie Winter, bei jeder Gelegenheit ohne Schuhe. Ja. Und den einzigen Kontakt mit einem Scherben, der mich ein bisschen beeinträchtigt hat, war an einer Almhütte bei der Überquerung der Alpen. Gab es einen kleinen Glassplitter, der mir dann das Leben etwas schwer gemacht hat in meiner Ferse. Aber ansonsten ist mir noch nie passiert.
Aber sagen Sie, also heute werden für Stuttgart prognostiziert Temperaturen bis 37 Grad. Also der Asphalt freut sich auf Ihre Füße nachher.
Nun, also vom Asphalt habe ich keine Angst mehr. Der Asphalt von heute ist wahrscheinlich anders als der Asphalt in meiner Kindheit. Da ist jetzt nicht mehr so schwarz. Da sind scheinbar irgendwelche Steinbeimengungen in diesem Straßenbelag. Er wird gar nicht ganz so heiß, wie wir uns das vorstellen.
Also da haben Sie bisher keine Probleme mit gehabt, mit einer so aufgehitzten oder aufgeheizten Asphaltoberfläche?
Also ich kann nicht sagen, dass es immer angenehm war, aber das Problem ist biologisch lösbar. Mein Fuß kann das. Es ist manchmal schon heiß, wo man sagt, es ist jetzt nicht so angenehm. Aber wenn man nur das Angenehme im Leben macht, dann kommt das Leben nicht raus.
Aber Sie kommen ohne Brandblasen raus?
Hatte ich noch nie und ich hatte auch noch keine Frostbeulen an den Füßen, was es scheinbar auch geben kann.
Was war die heftigste Temperatur nach unten, die Sie ausgehalten haben? Minus 20 Grad?
Genau, so 20 Grad minus. Und da halte ich es dann vielleicht gerade so 20 Minuten auch aus. Und dann suche ich gerne, wenn ich in der Stadt bin, irgendwo wieder ein Kaufhaus auf, um mich ein bisschen aufzuwärmen.
Warum laufen Sie barfuß?
Nun, es ist eines der vielen Wunder, die mir im Leben eben passiert ist, sind früher hatte ich immer eiskalte Füße und konnte nachts ohne heiße Wärmflasche schon gar nicht mehr einschlafen. Als Spezialist für Durchblutung untersuchte ich meine Füße und konnte nichts Pathologisches messen, aber es war trotzdem kalt und ich brauchte halt die Wärmflasche. Nach einer Reise in Asien, bei der ich unabsichtlich viel barfuß gelaufen war, fand ich dann Monate später dann zu Hause wieder im Winter zufällig meine Wärmflasche, als ich was anderes suchte. Also ich hatte sie nicht mehr benötigt, diese heiße Wärmflasche. Und das machte mich neugierig. Ich ging der Sache nach, habe meine Anatomiebücher rausgeholt, habe studiert und finde da viele, viele Muskeln in dem Fuß selbst unten, also unterhalb dem Sprunggelenk, in dem nicht bayerischen, schwäbischen Fuß, sondern in dem anatomischen Fuß. Und diese Muskeln haben nichts zu tun, wenn ich im Schuh bin. Also der Schuh ist ja wie ein Gips, stellt viele Funktionen der Zehen zum Beispiel ruhig. Und somit habe ich also das versucht zu leben. Das begann zunächst zu Hause ein bisschen. Und nach wurde es immer mehr. Und jetzt ist es halt so, dass ich nicht mehr friere, weder nachts im Bett noch bei 20 Grad minus.
Kann man sagen, Stöckelschuhe deutlich ungesünder als beispielsweise Trekking-Sandalen?
Kann man sagen.
Ja.
Aber noch lange nicht gesund.
Weil?
Weil einfach was am Schuh dran ist. Und die Gesundheit hat das Lebewesen Mensch in seinem Körper drinnen, wie alle anderen Tiere. Ja. Ohne Zusatz entsteht die Gesundheit.
Gut, also wenn Sie es dann auf die Natur bringen, dann muss man natürlich auch sagen, dann ist es vielleicht oder wäre es konjunktiv vielleicht gut für den Fuß, durch Wälder zu streifen, durch unebenes Gebiet, aber nicht über einen glatten Asphalt.
Selbstverständlich, es gibt keinen Asphalt in der Natur, aber es gibt sehr wohl harte und glatte Flächen, wenn man so die Pfade von Menschen sieht, die in der Natur leben, die schaffen sich schon auch so Trampelpfade, wo es dann vielleicht angenehmer zu laufen ist, weil das Lebewesen in der Natur sucht schon auch das Angenehme, wenn es nun mal gibt. Aber wenn es nicht gibt, dann kann es auch in dem unangenehmen Umfeld leben oder laufen.
Also ich bin ja kein Zivilisationsforscher, aber irgendwie dachte ich bisher immer, es sei sozusagen eine zivilisatorische Errungenschaft von Menschen, dass sie irgendwann nicht mehr barfuß und in Lumpen durch die Welt gehen müssen, sondern mit festen Schuhen.
Naja, das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, da haben Sie schon recht. Aber leider führt eben diese Errungenschaft zu der Verkümmerung dessen, was der Mensch ursprünglich da unten dran hat, was er eigentlich nur auch braucht zum Gehen. Er macht sich's angenehmer, das Leben, aber damit verliert er seine eigenen Fähigkeiten.
Ist es eigentlich medizinisch, wissenschaftlich bewiesen, dass das Tragen von Schuhen die Füße schädigt?
Da bin ich nicht so ganz informiert. Sicherlich gibt es dort irgendwelche Literatur, aber die Wissenschaft beschäftigt sich nicht so sehr mit der Gesundheit, sondern eigentlich immer mit der Krankheit.
Wie ist es andersrum, um nochmal auf Ihr eigentliches Spezialgebiet zu kommen? Als Venenspezialist haben Sie ja wirklich Ahnung, was das Sitzen angeht. Wenn Sie mit diesen Thesen, dass das Sitzen für Zivilisationskrankheiten aller Art verantwortlich ist, wenn Sie darüber mit Ihren Kollegen, mit Ihren Arztkollegen sprechen, wie reagieren die?
Das ist sehr, leider nicht ganz so, wie ich das mir vorgestellt hatte, weil die Kollegen natürlich auch verhaftet sind in den bisherigen Denkmodellen und dadurch schon gar keinen Platz mehr haben für was Neues. Und das, was ich sage, ist, wäre sicherlich auch für mich vor 20 Jahren etwas gewesen, wo ich schon nicht mehr so genau zugehört hätte, weil ich andere Interessen im Leben habe. Also ich habe durchaus Verständnis, dass man meine Erkenntnisse nicht so schnell aufnimmt. Auf der anderen Seite erreiche ich auch Anerkennung von Kollegen. Und so wurde in einem meiner letzten Vorträge, als ich über die Evolution und den Venenkrankheiten gesprochen habe, mir doch von einem jungen Kollegen attestiert, dass das, was ich sage, sehr logisch ist, dass es sehr stimmig ist. Und ich dachte mir, wenn es schon stimmig ist, könnte es auch stimmen und vielleicht sogar die Wahrheit sein, was ich sage.
Wenn man sich so verhält wie Sie, dann fällt man auf. Wenn man jetzt auch noch Kinder hat wie Sie, man muss dazu sagen, Sie haben 2 Töchter, ich glaube 7 und 9 Jahre alt. Wie finden die das? Finden die das peinlich?
Ich habe nicht den Eindruck. Die kennen ihren Vater nur so. Und scheinbar ist der Vater wichtiger als die Gesellschaft drumherum.
Wie verhalten Sie sich dann auch, wenn die Kinder beispielsweise dabei sind, in einem Restaurant oder in der Öffentlichkeit? Schließen Sie auch der Kinder zuliebe mal den ein oder anderen Kompromiss, um nicht zu sehr aufzufallen?
In der Regel gibt es da keine Probleme, weil ich kann ja irgendwie auch im Restaurant im Schneidersitz sitzen und das merkt ja niemand. Aha. Wenn ich barfuß bin, werde ich zwar öfters angesprochen im Beisein meiner Kinder. Und wenn ich dann sage, dass ich barfuß bin, dann wenden sich die Kinder meist schon ab, weil sie dann schon die weiteren Gesprächsanteile schon erahnen. Oder sie bleiben da und betonen, dass der Vater schon 2-mal im Winter beim Schlittenfahren bei minus 20 Grad dann doch mal einen Stiefel angezogen hat. Okay. Und da gibt es also diese kleinen Ausnahmen, aber die sind so selten und das wissen halt die Kinder. Ansonsten sagen die nichts.
Herr Oswald, wenn Sie angesprochen werden, werden Sie freundlich angesprochen?
Ausnahmslos, ja? Immer. Immer freundlich. Ich hatte nie einen negativen Zuruf und ich mache mir natürlich darüber Gedanken. Und es liegt wohl daran, dass bei jedem Menschen, der mich fragt, auch dessen Füße mit im Spiel sind, die es genau merken, dass sie vielleicht auch lieber frei sein würden.
Wenn Sie die Blicke der anderen spüren oder wahrnehmen, kriegen Sie da ab und zu das Gefühl, da ist was Geringschätziges dabei?
In Deutschland ist mir das nicht passiert. Selbst in höhersternigen Hotels wird das nicht so gehandhabt. Aber ich bin in Wanderungen durch Italien gekommen und da ist es schon so, in Italien oder in Griechenland, je weiter man in die Regionen kommt, wo der Schuh noch mit sozialem Status verbunden wird, wo also nur die Verrückten und die ganz Armen vielleicht keinen Schuh tragen, dort kann es schon passieren, dass ich da vielleicht abschätzig bewertet werde.
Ist es für Sie vielleicht auch deshalb einfacher, weil man in Ihrem Fall ja auch sagen kann, da ist ein Typ, der weiß, was er tut und wovon er spricht, weil er ist Arzt und auch noch als Arzt spezialisiert auf diese Zivilisationskrankheiten?
Nun, die anderen Menschen wissen ja nicht, wer ich bin. Aber vielleicht ist es so, ich musste ja anfänglich schon in mir selbst Hürden überwinden, um das wirklich zu tun. Und je mehr ich das dann tat und die Menschen um mich herum, diese Menschen halfen mir, das zu tun durch ihren positiven Zuspruch, je mehr ich das tat, desto mehr wurde ich es. Und jetzt bin ich es eben so. Und wenn man es dann ist, dann wirkt es wahrscheinlich nicht aufgesetzt oder so absichtlich. Ich tue es nicht absichtlich, ich tue es jetzt instinktiv.
Die Menschen, die Sie begleitet haben, auch in den letzten Jahren, Verwandte, Freunde, sind die diesen Weg immer mitgegangen oder haben die irgendwann auch mal gesagt, jetzt werd wieder normal, du übertreibst?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Phasen, aber mittlerweile gibt es niemand mehr, der mich auf meinem Weg da behindern will, weil mittlerweile auch die anderen gesehen haben, ganz so schlecht tut es diesem Martin Oswald wohl nicht, wenn er nicht mehr auf dem Stuhl sitzt. Und es wird immer intensiver, das Gefühl, das ich jetzt habe, dass es schon Wirkung auf andere auch hat, dass viele mir jetzt ein bisschen nacheifern.
Also es sind inzwischen einige Fragen gekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörer, was ihre Lebensweise angeht. Was das Barfußlaufen angeht, möchte eine Hörerin wissen, wie sie ihre Füße pflegen und wie sie Fußpilz vermeiden.
Ich gehe auf die erste Frage als erstes ein. Fußpilz entsteht letztlich nur dadurch, dass der Fuß eingesperrt ist in eine Hülle und der immer wie die Hände sind auch feucht, der nur an den Händen dampft das Wasser ab, während wenn sie im Schuh sind, dann sammelt sich das Wasser dort und dann fühlen sich eben Pilze dort zwischen den Zehen wohl. Also der Mensch, der keine Schuhe trägt, hat keine Fußpilze.
Ansonsten, was die Pflege angeht?
Pflege ist natürlich waschen, selbstverständlich wie Hände waschen. Okay. Allerdings sind meine Füße natürlich im Umbauvorgang momentan noch. Die sind noch nicht wieder ganz natürlich, weil sie eben früher immer in Schuhen waren. Und so gibt es an manchen Stellen vorübergehend überschüssende Hornhaut, die ich dann teilweise abreiben muss mit Sandpapier oder allen möglichen Hilfsmitteln. Es gibt schon aufwendige, aber man putzt auch seine Zähne, so kann man sich auch seine Schuhe sauber halten, also seine Füße sauber halten.
Was ist, möchte ein Hörer wissen, mit dem Sitzen bezogen auf das Fahrradfahren?
Natürlich ist das Fahrradfahren zunächst auch keine menschliche Leistung, sondern ein technisches Hilfsmittel, das man dort benutzt. Man sitzt auf dem Sattel und selbst bewegt man sich überhaupt nicht vorwärts. Es ist immer das Fahrrad, das sich vorwärts bewegt. Das Fahrradsitzen ist ebenso falsch wie das Stuhlsitzen.
Okay. Ein Hörer schreibt uns, er ist Friseur, steht 10 Stunden am Tag und hat höllische Krampfadern. Wie verträgt sich das mit Ihrer These, dass die Krampfadern auf ganz andere Art und Weise zustande kommen?
Es verträgt sich zunächst scheinbar eben nicht, wie Sie sagen. Und so ist es auch in der Wissenschaft, meint man, dass die sogenannten Stehberufler besonders betroffen seien von Krampfaderbildung. Aber alle diese Stehberufler sind Menschen, die durch die Schule gegangen sind und in der westlichen Zivilisation eben leben. Wir haben alle eine Zeit hinter uns, wo wir schon als Kinder 7 bis 8 Stunden in der Schule sitzen müssen und sich unser Körper dadurch umwandelt. Also der veränderte Körper, wenn dann etwas Natürliches tut, wie das Stehen, ist nicht mehr in der Form in der Lage, wie er das wäre, wenn er von Kindheit nie auf dem Stuhl gesessen wäre. Ja. Also auch der Friseur ist ein Stuhlsitzer, selbst wenn er viel auf den Beinen steht, wird er auch nicht nach Hause gehen und dann zu Hause auf dem Boden leben, so wie ich das jetzt tue.
Eine Hörerin möchte wissen, wie groß ihre missionarischen Anteile sind.
Ja, es ist sehr schwierig, wenn man etwas entdeckt, was den anderen Menschen nicht bekannt ist und wenn man dabei noch Arzt ist und eigentlich diesen Beruf ergriffen hat, um vielleicht Menschen zu helfen, dann kann man sich dem nicht ganz verwehren und es nur für sich so behalten. Aber ja, vielleicht bin ich will es nicht tun, aber ich will es auch nicht für mich behalten.
Gut, man kann ja auch sagen, Sie wollen aufklären, Sie schaden mit dieser Lebensweise A und B auch mit der Aufklärung niemandem und es bleibt letztlich ja jedem selbst überlassen, als freier Mensch sich darauf einzulassen oder eben auch nicht.
Nun, Sie sprechen vom freien Menschen. Ich behaupte, dass wir alle hier nicht wirklich frei sind. Und wir dürfen uns nicht täuschen lassen von den Empfindungen, die wir jetzt haben. Okay. Wir sollten uns schon an die Natur wenden und uns der hingeben.
Jetzt machen Sie allerdings am Ende der Sendung das ganz große Fass auf. Und das wäre dann in der Tat eine neue Sendung. Trotzdem erstmal vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.
Eins gehört.